Jo, hallo zusammen zu unserem Podcast AI or Die. So, und viele von euch haben mir geschrieben und auch das letzte Mal, als ich hier so auf Projekten war, ey, ihr hattet noch nie das Thema Databricks bei euch im Podcast und das interessiert mich und Andreas, kannst du da nicht mal ein bisschen was machen, etc. Habe ich gesagt, pass auf, gehe ich auf die Suche, kein Problem, machen wir alles. Und da habe ich Orbitalschen angerufen und habe gesagt, hey Leute, wie sieht's denn aus? Habt ihr denn ein paar Infos, wie sieht das aus bei euren Projekten? Was macht ihr so, was tut ihr mit Databricks? Ich habe gesehen, ihr seid da auch partnerschaftlich verbandelt und habt ein gutes Netzwerk. Mögt ihr denn nicht mal vorbeikommen? Ich möchte gerne mal so eine Beratereinschätzung haben. Und haben sie gesagt, ja, da haben wir zwei Leute für dich, Andreas, gar kein Problem. Und so bin ich an Lukas und Sven gekommen. Moin ihr beiden und mögt ihr euch mal vorstellen und mal erzählen, was ihr so mit Databricks macht? Vielleicht Lukas, du einfach mal als erstes.
Ja, moin Andreas. Ja, toll, dass du bei uns angerufen hast. Ich stelle mich gerne kurz vor. Lukas Ehrmacht, mein Name, ich sitze hier in Berlin und ich bin auf Databricks jetzt schon eine ganze Weile unterwegs. Ich berate vor allem im Bereich AI und Gen-AI, das ist so mein großer Hut bei Bitelligent. Und ja, vielleicht lass ich es erstmal dabei und ich glaube, wir haben noch ganz viele spannende Themen beim Bereich AI, über die wir sprechen können. Und vielleicht machst du erstmal weiter, Sven.
Cool, hi zusammen, ich bin Sven. Ich bin übergreifend bei Bitelligent für Databricks verantwortlich. Vor allem so die letzten 4 Jahre ist es bei uns durch die Decke gegangen. Das heißt, als ich damit angefangen hatte, waren wir vielleicht 5 bis 10 Berater. Heute sind es an die 80 Berater mit Projekterfahrung. Das heißt, bei mir liegt das ganze Thema Know-how-Aufbau intern, dass wir einfach Schritt halten können, auch mit der Entwicklung von Databricks, zu schauen, dass wir Kapazitäten haben, die Projekte zu liefern, die Projekte tatsächlich dann auch durchzuführen. Und Andreas hat schon angesprochen, Partnerschaft ist bei uns auch ein großes Thema. Das heißt, die ganze Kontaktpflege und das gemeinsame Auftreten mit Databricks zusammen ist auch bei mir. Das heißt, Lukas konkret in den Projekten, bei mir ist eher das Übergreifende und dann viel immer, wenn es um neue Kunden auch geht.
Ja, da bin ich ja schon mal genau bei den richtigen Leuten jetzt hier angekommen. Das wollte ich ja. Ich wollte ja unbedingt, sag ich mal, jetzt nicht den Produkthersteller hier haben, sondern ich wollte mal wissen, wie ist es eigentlich bei den Kunden, wie wird das eingesetzt, weil wir haben ja schon einen gewissen Reifegrad mittlerweile, was Databricks angeht. Trotzdem wissen viele Leute nicht, warum ist denn so ein Hype um Databricks? Und das wollen wir beide, wir die drei wollen das heute unbedingt mal klären, dass wir sagen, warum ist dieses Tool so positiv besetzt? Und die Frage, die mich umtreibt, ist, was ist denn jetzt eigentlich besser als in so einem Data Warehouse? Also ich habe jetzt so ein Data Warehouse, das hat Jahren funktioniert etc. Was ist denn jetzt eigentlich die Komponente, die dazugekommen ist, dass wir sagen, ey, Databricks voll cool.
Ich glaube, das Thema ist, dass es eben nicht nur ein Data Warehouse ist, sondern es ist größer. Also wenn man ein bisschen auf die Geschichte von Databricks schaut, es kommt halt eben eher von einer Datenverarbeitung, Datenplattform. Die Warehouse-Komponente ist tatsächlich relativ spät dazu gekommen, dass du es auch so als Warehouse nutzen kannst. Und deswegen ist es eine Nummer größer. Das heißt, du hast eine Plattform, wo die verschiedensten Personas hast, die da zusammen draufkommen. Das sind jetzt die klassischen Warehouse-Leute, die ihre Daten anbinden wollen, die ihre Modellierung machen, die dann später auch ein klassisches Reporting draufsetzen. Du hast aber drittisch auch deine Data Scientisten, AI-Leute drauf, die mit den gleichen Daten ihre Use Cases umsetzen können. Nach und nach auch mehr Fachbereiche, die direkt dort interagieren können mit den Daten, im besten Fall auch ohne irgendwie coden zu können. Und deswegen ist einfach eine Nummer größer. Ein Warehouse ist sicher ein Teil davon, aber eben nur ein Teil.
Ja, genau. Also das heißt, habe hier so ein schönes Data Warehouse bei mir stehen, egal welche Toolstack ich habe, etc. sowieso. Und müsste mir jetzt so Gedanken machen, wie kommt denn jetzt da Databricks rein? Also ich werde wahrscheinlich nicht mal mein Data Warehouse wegschmeißen, sondern ich werde ja eher sagen, das kann ich jetzt super nutzen. Also ich habe hier so Begriffe, die dann alle so kommen, so Lakehouse, dann kommt es ein Data Lake und so weiter. Könnt ihr mir da nochmal helfen und nochmal sagen, wie sieht das denn eigentlich genau aus?
Also die Möglichkeiten sind vielfältig, du kannst das sicher alles machen. Mhm. Das ist mal irgendwie ein Szenario, du sagst, du willst dein Data Warehouse behalten, ist sicher auch ein Szenario, was wir öfter in Projekten sehen. Das heißt, der Kunde hat sein Warehouse aufgebaut und will jetzt nicht unbedingt das wegschmeißen und direkt wieder neu machen, weil Reporting läuft und passt alles. Szenario ist, Kunde möchte aber mehr und mehr Quellen, vielleicht auch irgendwie mal Bilddaten, Videos, Ton, unstrukturiert aller Art mit anbinden, möchte gerade vielleicht im Thema AI, Data Science neue Use Cases aufsetzen. Das heißt, du kannst es durchaus als Ergänzung sehen und sagst jetzt, das Warehouse ist ein Teil meiner Gesamtarchitektur, ich bin die Daten dann in Databricks mit an, die ich brauche, kann ich theoretisch auch einfach virtuell machen, muss nicht groß das überhaupt reinladen. Würde dann quasi wirklich neue Use Cases parallel aufbauen. Das so ein bisschen, wenn du es als Ergänzung zu deinem aktuellen Stack siehst. Oder du sagst halt, naja, perspektivisch, und früher, später, denke ich mal, wird der Kunde dann das auch einsehen. Macht schon Sinn, ich habe meine Daten nicht im Warehouse und tausche die nur irgendwie virtuell aus mit Databricks, sondern ich habe eben dann auch meine Datenbasis in Databricks, weil das ist der große Vorteil. Ich habe die eben zentral einmal im Delta-Format abgelegt, kann dort aus den verschiedensten Use Cases drauf zugreifen. Und vor allem das Thema Governance. Ich möchte jetzt auch nicht irgendwie einen Bruch haben, zu sagen, ich habe eine Governance auf Warehouse-Seite, ich habe eine Governance auf Databricks-Seite. Im besten Fall hast du es eben in einem Topf drin und die Governance übergreifend, weil dann hast du das auch end-to-end einmal, kannst es auch dann für die verschiedenen Personas steuern. Das ist so Szenario 2. Und Szenario 3 vielleicht ist nochmal ein bisschen wie 1 abgewandelt, zu sagen, ich kann ja auch das irgendwie horizontal auf Schichten aufbauen. Also ich sage vielleicht, Databricks ist in Zukunft das Delta Lake angesprochen oder ein Data Lake angesprochen. Ich kann ja sagen, ich möchte erstmal die großvolumigen Daten irgendwie Databricks reinbringen, eine Art Vorverarbeitung und bin dann später irgendwie im Absprung Richtung Data Warehouse, wo ich dann wirklich nochmal die finale Aufbereitung mache, wie so eine Art Serving Layer, Vorbereitung für ein Reporting und das dann irgendwie die Performance Richtung vorne nochmal dann gewährleisten zu können. Also es gibt da wirklich verschiedenste Kombinationen.
Und wenn ich das kurz noch ergänzen darf, was Sven gerade schon gesagt hat, ich glaube, was richtig Spaß macht auf Databricks, ist, dass es eben nicht nur ein Data Warehouse ist, sondern wie wir gerade schon gesagt haben, eine komplette AI-BI-Plattform, die wahnsinnig viel mitbringt. Also wir haben jetzt gerade ja schon ein Dutzend Begriffe gehört. Und für mich als AI-Consultant im Bereich, besonders Gen-AI, es ist total genial, bei einem Kunden unterwegs zu sein, der einen von diesen drei Möglichkeiten gewählt hat, ja, das Data Warehouse in die Cloud geholt hat vielleicht, ja, und jetzt auf Databricks unterwegs ist und dann erstmal auch alle Tools zur Verfügung hat, um tatsächlich AI und Gen-AI zu machen. Also es geht ja wirklich bis zu LLM-Deployments, ja, die wir in der heutigen Zeit ganz viel brauchen für Use Cases, um die umzusetzen. Und das kriege ich erstmal alles mit dabei, wenn ich Databricks als Plattform habe. Das heißt, ich muss das nicht komplett selbst aufsetzen, sondern ich habe die Tools eigentlich schon da und ich muss nur noch lernen und verstehen, wie ich die einsetzen kann, um meine Use Cases, die im AI-Bereich ja oft einfach schon da sind, um die umzusetzen.
So, jetzt ist es so, du hast es schon ein Stichwort gesagt, du bist ja AI-Consultant, Lukas, ne? Und finde ich jetzt mal spannend, weil viele Leute wollen das Problem ja immer lösen und sagen, wir kaufen jetzt, sag ich mal, AI-Tools, da hat Databricks auch so ein bisschen den Ruf und dann löse ich jetzt das Problem, jetzt habe ich das Tool, jetzt gibt es die Bitelligent, Riesenladen, ihr seid ja über 400 Mitarbeiter, habt, sag ich mal, tausende von Kunden, also überall habe ich euch ja schon getroffen und so weiter und jetzt kommt der Lukas da an. So, ist jetzt deine erste Sache, hallo, ihr habt ja Databricks gekauft, ich zeige euch jetzt, wie das geht mit den Funktion oder was machst du denn so als AI, ich spitze es ja bewusst zu, ne? Was machst du so als AI-Consultant dann beim Kunden? Wie sieht das aus? Wie macht die Intelligent das?
Ja, also der Idealfall ist, dass ich gar nicht der Erste bin, der den Auftrag da macht, sondern dass da Sven oder andere Kollegen von mir schon unterwegs gewesen sind und erstmal eine Einführung in Databricks gemacht haben und die Datengrundlage ordentlich aufbereitet haben. Ja, das ist bei allen AI-Use-Cases das immer das A und O. Ich brauche eine gute Datengrundlage mit einer entsprechenden Governance, um überhaupt AI-Use-Cases umsetzen zu können. Und dann habe ich den großen Vorteil bei Databricks, dass ich mit Unity Catalog, da können wir vielleicht auch gleich noch drüber sprechen, dass ich so eine zentrale Stellschraube habe oder einen zentralen Ort, an dem ich meine Daten ablegen kann. Und als Data Scientist komme ich dann da rein und kann genau an dieser nahtlosen Stelle anknüpfen und Use Cases umsetzen. Und dann hängt es ganz vom Kunden ab. Das kommt einfach darauf an, wie weit schon der AI-Reifegrad eines Unternehmens ist. Das kann anfangen, genauso wie du es gesagt hast, ja, dass sich Data Science Teams interessieren dafür, was kann ich überhaupt machen? Ja, das kann auch sein, dass die vielleicht schon was gemacht haben, gerade wenn wir bei größeren Unternehmen unterwegs sind. Die machen ja erst nicht seit gestern AI, sondern vielleicht auch schon seit 10 Jahren und haben eigene Plattformen, die wir jetzt migrieren auf Databricks, ähnlich wie beim Data Warehouse, was wir eben gesehen haben. Das kann aber auch sein, dass das ein Unternehmen ist, was jetzt gerade erst anfängt mit AI. Und dann kann es schon auch mal sinnvoll sein, erstmal einen POC aufzusetzen und die Tools, die in Databricks zur Verfügung stehen, erstmal zu zeigen und zu sehen, hey, das ist gar nicht so schwierig, weil ich habe hier eine ganze Plattform, da kommt schon vieles auch mit. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten und dann kann ich auf verschiedenen Leveln auch einsteigen. Es gibt einfache Dinge, die schon mitkommen, wie so zum Beispiel ein Coding Assistant, der kommt out of the box einfach dazu. Da muss ich nur zeigen, hey, guck mal, hier ist der Button, damit kannst du schon richtig AI machen. Oder auf der anderen Seite kann ich aber auch ganze Plattformen aufbauen und wirklich so Größenordnung, Dutzende AI-Use-Cases auf eine strukturierte Art und Weise mit entsprechender Governance, Evaluierung und Monitoring sinnvoll umsetzen.
Jetzt hat der Lukas ja schon gerade gesagt, der Sven kommt vorher. Was macht denn der Sven? Also das heißt, ich bin jetzt Kunde, ne? Und die rufen dich ja nicht an und sagen, ich möchte ja jetzt Databricks machen. Das ist ja nicht die Sache, sondern du berätst ja und du bist ja breit aufgestellt und hast ja auch einen größeren Tools-Stack. Also das heißt, die Bitelligent macht ja genauso Snowflake, die Bitelligent macht Microsoft-Projekte, die macht SAP-Projekte. Also alles, was jetzt die ganze Klaviatur, die man momentan so kennt, wo Carsten Bange und ich im Newscast sitzen und sagen, hey, wie verhält sich das und Merchant Acquisitions und so weiter. das bist du ja alles und kannst ja so sagen, wo du da so stehst. Also wo, wenn du vorher kommst, was ist so deine Aufgabe? Was machst du so bei deinem Kunden?
Wobei schon, also tatsächlich rufen die Kunden an und sagen, sie wollen Databricks machen,
ist okay,
in meinem Fall.
Also CD das ist, reinstecken, installieren. Ja,
ja genau, so stellen sie es meistens vor und dann ist erstmal so ein bisschen, naja, habt ihr schon einen Cloud-Anbieter im Haus? Weil Databricks, muss man auch wissen, du brauchst in der Art Grundlage, das ist entweder Microsoft, Google oder AWS, alleine wirst du es nicht, läuft es nicht. Das heißt, wir schauen uns erstmal an, gibt es schon irgendeine Cloud-Strategie im Unternehmen eigentlich? Das ist die Voraussetzung, wenn die Kunden wirklich komplett bei Null anfangen, dann musst du erstmal diskutieren, was so ein Hyperscaler macht denn für euch Sinn? Nutzt ihr vielleicht irgendwie schon mehr Tracking-Daten und seid irgendwie mit Google ganz gut unterwegs? Seid ihr klassisch mit Microsoft unterwegs? Habt ihr ein AWS-Stack, wie auch immer? Das heißt, da schauen wir uns erstmal an, um dann die Grundlagen zu schaffen in der Infrastruktur, Cloud-Infrastruktur. Wir haben dafür auch Teams, je nach Hyperscaler, die quasi da an der Basis anfangen. Die können das einmal über Terraform ausrollen. Das heißt, es sollte jetzt nicht zusammengeklickt werden, sondern du hast es direkt schon mal gecodet und dann stehen, um dann den Databricks Service an sich, die Plattform, zur Verfügung zu haben. Das heißt, das sind nur die ersten Schritte. Und dann brauchst du erstmal die Daten irgendwie drin. Das heißt, auch ein Lukas hat im besten Fall schon die Daten im Zugriff und muss nicht anfangen, in die Quellen ranzugehen, die zusammenzusuchen. Das sind dann, wo unsere Data Engineering Teams reinkommen. Und dann hast du erstmal die Frage, naja, wie schnell brauchst du die Daten in der Plattform? Also reicht dir das einmal am Tag? Das heißt, du bist klassisch im Batch unterwegs, das kannst du runterschrauben auf 15 Minuten. Oder bist du in dem Streaming-Case unterwegs, wo du sagst, ich will das eigentlich so schnell wie möglich in der Plattform haben. Das heißt, Datenanbindung ist die nächste, zweite große Frage, wo dann unsere Teams erstmal die Auswahl machen, aber dann auch die Anbindung konkret. Und dann hast du mal die Daten irgendwie in der Plattform drin im Rohformat. Für Data Science AI Cases hast du relativ oft den Fall, dass du vielleicht auch mit den Rohdaten arbeiten willst, weil du spezifische Use Cases hast, sagst, ich habe jetzt konkret die Bilder, möchte aus den Bildern was extrahieren. Es kann aber auch sein, dass du ja in der Anwendung vielleicht mit irgendwelchen KPIs interagieren willst. Also willst sagen, wie hoch war mein Umsatz in den letzten 3 Monaten für ein spezifisches Produkt? Auch da ist es leider immer noch so, du musst ein bisschen die Daten vormodellieren und kannst dir einfach mal die Frage losschicken, sonst kriegst du wahrscheinlich schon eine Antwort, aber halt immer eine andere Antwort. Mhm. Das heißt, Thema Datenmodellierung ist dann in gerade diesem Case ist auch nochmal ein Thema, wo wir dann schauen, wie weit baust du deinen Silver- oder Gold-Layer schon mal auf, um dann vielleicht auch so spezifische Antworten gerade im KPI-Reporting-Kontext beantworten zu können. Und dann haben wir die Grundlagen geschaffen von Infrastruktur, Quellanbindung, Datenmodellierung. Governance ist dann im besten Fall schon erledigt, das interne Team ist schon enabled und dann kommt Lukas tatsächlich und setzt seine Magie oben drauf.
Was ist denn die Magie, Lukas? Also ich kann mich erinnern, ich war mal bei der World of Data, eure Veranstaltung in München, die auch dieses Jahr wieder stattfindet. Kleiner Side-Fact, ich habe da mal gesprochen in so einem kleinen Panel und das wurde per Video aufgenommen und das war mein erfolgreichster Post auf LinkedIn, dieses Video. Das haben die Leute am meisten geguckt, weil vielleicht die professionelle Aufnahme, das Setting, wie das alles war, aber das nur als Side-Quest. Was ist denn deine Magie, wenn meine Magie war, ich habe einen erfolgreichen Post gehabt, was ist denn deine Magie, also was ich ein bisschen wissen möchte, ist, du hast dich, glaube ich, gerade selber als Data Scientist benannt. So, erstens will ich, glaube ich, so ein bisschen von dir wissen, ist, Magie, habe ich jetzt gesagt, bist du jetzt auch ein Data Engineer, weil ich kenne die ganzen Data Scientisten, die sagen immer, ich habe das studiert, um dann hart mit Business AI Use Cases umzusetzen. Nachher machen sie aber 90% Data Engineering. So. Mhm. Und das zweite ist, was ich rauskitzle, wenn deine Magie kommt, finde ich ganz gut den Satz. Sehr hilft dir dabei Databricks? Also könntest du dir jetzt auch ein Leben ohne Databricks vorstellen und sagen, ja, ey, das ist ätzend und das ist wirklich ein Sprung gewesen. Gott sei Dank habe ich das, verglichen jetzt vielleicht mit meinem Studium, weil ich glaube, darf ich jetzt spoilern. Du bist auf jeden Fall jünger als ich. So.
Das könnte sein, vielleicht ist es aber auch die AI-Magie, die einfach mein Bild wahnsinnig schön macht. Ja, also ich finde, Magie ist ein ganz treffendes Stichwort dazu. Denn das fühlt sich ja oft so an. Also Sven hat gerade schon erzählt, es ist viel harte Arbeit zu tun, bevor man dann wirklich mit der Magie starten darf. Und am Ende ist es ja so, dass wir immer diese Projekte nicht zum Selbstzweck machen, sondern dass wir am Ende irgendwie Wertschöpfung erreichen wollen. Ja, und dafür braucht es manchmal sowas wie Magie am Ende. Bei mir ist es tatsächlich so, ich komme aus der Mathematik, also ich bin vor allem methodisch aufgestellt und bin auch in die Beratung gestartet, um Magie umzusetzen. Und ich habe das große Glück, dass ich hier bei Bitelligent ja in großen Teams unterwegs bin, so wie Sven das auch gerade erzählt hat, ja, und dass jemand wie Sven vorne weggehen kann oder auch andere Kollegen, die das Data Engineering machen können, dass ich erst rankomme, wenn die Daten schon ungefähr eine Qualität haben, dass wir da ein bisschen was umsetzen können. Ja, und dann gibt es vor allem so 2 große Säulen, die wir gerade sehen, und das ist vor allem jetzt in den letzten 2 Jahren, ist das ganze Thema Gen AI. Also alles, was mit Chatbots zu tun hat, was mit natürlicher Sprache zu tun hat. Und da ist es bei Databricks so, dass ich den großen Vorteil habe, habe ich eben auch kurz schon gesagt, dass wahnsinnig viel mitkommt. Ja, also da haben wir alle mitbekommen in der Entwicklung von ChatGPT, wie schnell sich diese Welt dreht, dass da im Prinzip jeden Monat ein neues Feature rauskommt. Und vor 2 Jahren ist es noch so gewesen, dass viele Unternehmen auch selbst Sachen implementiert haben, sich selbst Chatbots gebaut haben, sich selbst Agenten gebaut haben ab letztes Jahr und dann irgendwann gemerkt haben, hey, ist es ganz schön schwer und anstrengend, da mitzuhalten. Ja, weil jede Woche was Neues kommt und wenn ich dann eine eigene Plattform betreibe und eine eigene Plattform entwickle, dann muss ich da im Prinzip ein ganzes Team für abstellen, um das up-to-date zu halten. Und da ist es schön bei Databricks zu merken, hey, da gibt es auch ein Team, ja, vermutlich ein Team, was noch größer und stärker ist als das, was ich mir als Unternehmen leisten kann. Und die Feature, die da rausfallen, die kann ich direkt verwenden. Das heißt, ein Teil meiner Magie ist, den Menschen zu zeigen und den Unternehmen zu zeigen, hey, so kann ich GenAI-Use-Cases umsetzen, so kannst du ein Chatbot bauen, so kannst du Agenten bauen. Da kann ich jetzt auch noch ein paar Stichworte droppen. Ja, da gibt es Sachen wie Agent Bricks, wo du Agenten auf eine sehr einfache Art und Weise zusammenbauen kannst, wo du auch nicht unbedingt Data Science studiert haben musst, um sowas zu bauen. Und der ganze andere Teil, und da kommt Databricks ja irgendwo auch her, das ist das klassische Machine Learning. Also wo wir zum Beispiel an Computer Vision Cases denken oder wo wir an klassische Forecasting-Modelle denken, da hat Databricks auch eine Expertise. MLflow kennen vielleicht einige. Und Spark, das sind ja die beiden grundlegenden Open-Source-Technologien, wo Databricks herkommt. Und da gibt's auch noch viele Use-Cases, die umzusetzen sind. Ja, plus viele Konnektoren auch, wenn ich jetzt nach außen gehe und sozusagen mir das Databricks-Universum anschaue. Da zum Beispiel die letzten Wochen war ich im Computer Vision Case unterwegs, da haben wir ein Labeling-Tool angebunden. Also wo dann die Menschen im Fachbereich tatsächlich Sachen anklicken können und sagen können, hey, das ist das und das ist das. Und sowas an in einer guten Datenqualität und gut governed in ein Data Warehouse zu holen, ist nicht so leicht. Und mit Unity Catalog habe ich da viele Tools, die mich unterstützen.
Spannend. Ich komme auch aus einer Welt, sage ich mal, als ich junger Consultant war, da hat eine Kundin mit einem Taschenrechner nachgerechnet, als ich ihr gezeigt habe, wie man Excel die Summe bildet, ob das denn wirklich stimmt. So, dann komme ich aus einer Welt, da war es dann so, ja, wie bedienen wir ein Dashboard, wie setze ich die Filter, wie tun wir das, und das war schwer. Dann kam ich zu einer Welt, Self-Service, dass die Leute selber angefangen haben, Dashboards zu bauen, mit Daten zu arbeiten, explorative Datenanalyse zu machen. Und jetzt hast du ja gerade schon die Geschwindigkeit angesprochen. Wie funktioniert das jetzt? Wer sind die Leute in den Unternehmen? Ihr habt ja sowohl große Konzerne als Kunden, als auch den Mittelstand. Wer sind jetzt die diese Mammutaufgabe, machen wir es ruhig mal ein bisschen am Tool fest. Ich habe jetzt Databricks, weil ich mir da viel von erhoffe. Wir reden gleich noch über AI-Use-Cases, die ich damit abbilden kann. Aber so, wer sind denn jetzt diese Menschen auf einmal, die mit dem Toolset, ich weiß jetzt selber noch aus meiner Erfahrung, wo 30 Mitarbeiter waren, da konnte ich nicht jeden Consultant auch losschicken und sagen, mach das jetzt eben mal, sondern du redest schon von einer Geschwindigkeit und einer Qualifikation, die Intelligence ohne weiteren hat, aber kannst du das mal aufführen, mit wem arbeitest du da zusammen? Ja. Wer sind da die Leute?
Ja, das ist eine super spannende Frage, denn das hat sich in den letzten 2 Jahren ja ganz massiv geändert. Also vor 2 Jahren wusste noch niemand, was eigentlich mein Job ist. Ja, und inzwischen weiß das selbst meine Mama, weil die Kinderlieder für den Kindergarten mit ChatGPT zusammenbaut. Das heißt, meine Antwort auf die Frage, wer arbeitet jetzt eigentlich mit AI auf Databricks, ist fast alle. Ja, das ist ja das Neue an Gen AI, dass ich mit natürlicher Sprache mit so starken und kraftvollen Systemen arbeiten kann. Und das sorgt dafür, dass meine Zielgruppe so wahnsinnig breit wird. Und in Databricks ist es so, dass ich da ganz verschiedene Andockstellen habe, wo ich starten kann, solche Sachen umzusetzen. Das heißt, wenn ich Business-User habe, dann kann ich meinen Business-Usern ein Interface zur Verfügung stellen, wo sie vielleicht einfach mit dem Chat interagieren, ja, oder wo sie Fragen stellen können anstelle von Dashboards, ja, wo sie fragen können, so, hey, keine Ahnung, ich habe hier irgendwie eine Produktion und ich würde gerne wissen, wie der Order Trail für irgendwas aussieht. Da können sie einfach mit natürlicher Sprache reinfragen und kriegen dann eine Antwort drauf. Das ist sozusagen das höchste Level, auf dem ich sowas machen kann. Dann gibt es eine ganze Menge an Tools, die mir helfen, AI-Use-Cases umzusetzen, auch in natürlicher Sprache, habe ich eben schon gesagt, Agent Bricks, wo ich dann nicht direkt eine Frage stelle, sondern ich habe sozusagen eine AI, die mir hilft, AI zu bauen, wo ich sagen kann, hey, ich hätte gerne einen Agenten, der dies, das und jenes macht. Und da bekomme ich Hilfe und Unterstützung in Databricks, um sowas umzusetzen. Dann gibt es so den ganzen Block an Assistenten, die mir in Databricks helfen. Das ist interessant für Leute wie mich, die auch wirklich implementieren, Data Scientists, aber auch Data Engineers, die einen Assistenten an der Hand haben, der ihnen beim Coding hilft. Das ist ja auch ein ganz großer Anwendungsbereich, der out of the box mitkommt, wo ich sagen kann, so, hey, ich bin hier irgendwas am Implementieren, meine Datenquery sieht ungefähr so aus und meine Datenbank sieht so aus. Und der Coding-Assistent, der sitzt ja auch in Databricks drin und kennt deshalb Databricks auch besonders gut Und dann ganz am Ende habe ich die Möglichkeiten, und das ist da, wo ich am meisten unterwegs bin, wo ich wirklich die Möglichkeit habe, mit Python Code zu schreiben, auch mit Terraform Code zu schreiben, mit Databricks Asset Bundles, wo ich wirklich komplexe, große Projekte umsetzen kann und wo ich Plattformen aufbauen kann und wo ich bei Databricks den Vorteil habe, dass ich sowas wie Evaluierung und Monitoring und Tracing und Logging und Versionierung, das alles schon mitbekomme. Also du siehst, es ist eine ganze Bandbreite an Nutzern, die drauf sind, und auch eine ganze Bandbreite an Tools und Einstiegsstellen, wo ich in Databricks unterwegs sein kann.
Und ich glaube, gerade die Nutzer ist das, was sich extrem geändert hat die letzten 3 Jahre. Du hast am Anfang war das, gerade die ersten 4, 5 Jahre, war das ein sehr techie-Tool. Das heißt, du musstest schon sehr tief graben, bis du die Leute gefunden hast, die damit gearbeitet haben, die das angewandt haben. Databricks tut sehr viel, dass die Einstiegshürde gesenkt wird. Das heißt, du hast irgendwie die ganzen Predictive Optimizations im Hintergrund laufen, also du musst nicht selber in den Clustern rumschrauben. Du hast theoretisch ein SQL-Warehouses, wo du auch klassische Warehouse-Loads einfach aufsetzen kannst. Du hast Serverless, musst dich nicht mehr drum kümmern. Das heißt, es gibt ganz viele Entwicklungen, um diese Einstiegshürde zu senken, dass mehr Leute ohne groß Vorwissen oder von anderen Technologien leichter auf Databricks umsteigen können. Und ich glaube, das ist vor allem das Spannende, so das letzte 1, 2 Jahre über, ist die Brücke zum Fachbereich, weil das hast du ja auch, du hast die Daten super vorbereitet und der Fachbereich kommt trotzdem nicht drauf, weil er irgendwie jetzt nicht direkt auf eine Datenbank zugreifen kann, möchte, darf. Das heißt, diese Schnittstelle, die Lukas schon angesprochen hat, zu den Fachbereichen, sei es jetzt in Form von Dashboards, die Databricks auch mitbringt, um einfach mal auf die Daten drauf zu schauen, visuell zu haben, sei es über Text zu SQL drauf zuzugreifen. Das heißt, diese Einstiegshürde, gerade diese letzte Meile Richtung Fachbereich, ich glaube, das ist so unser Gefühl, da liegt der größte Fokus gerade drauf. Das heißt wirklich, wie kriege ich den maximalen Nutzen aus den Daten raus, und zwar mit so wenig wie möglich im technischen Vorwissen. Da ist der Fokus drauf, und deswegen ändert sich dieses Thema Nutzer, mit wem sprechen wir eigentlich so extrem schnell, von Techie bis eigentlich mit fast allen.
Total spannend. Wie erkläre ich das denn jetzt so ein CFO? Also, ich bin jetzt klassisch noch derjenige, der dafür verantwortlich ist. Ich habe jetzt kein CDO in der Firma, sondern ich bin so CFO. Ich habe das alles verstanden, ne, mit Business Intelligence. Das habe ich damals verstanden. Ich habe verstanden, wir brauchen die Daten, wir können es auswerten. Ich kriege hier meine Monatsberichte, ich habe hier mein Dashboard und so weiter. Und jetzt kommt ihr jetzt quasi um die Ecke und sagt dann, ja Moment, jetzt gibt's ja noch ganz andere Möglichkeiten und ganz andere Use Cases. Was hätte denn zum Beispiel, ne, CFO, ihr wisst schon, was ich meine, nehmt ihr irgendjemanden, wo ihr so ein Bild habt, so eine Persona habt, die jetzt nicht tief, techie, deep dive und jetzt vielleicht so ungefähr weiß, was ChatGPT ist. Was sind so Mehrwerte, die ich mit euch und Databricks, weil wir wollen das ja nicht sagen, dass das Tool das löst. Ich mache hier einen Podcast seit 5 Jahren und sage, Tool löst dir keine Probleme. Aber was sind so diese AI-Use-Cases? Was schlägt ihr denn vor? Ey, was können wir denn dann mal machen? Und kommt mir jetzt nicht mit, kannst im Restaurant irgendwie einen Tisch buchen, weil das ist mir ein zu wenig. So. Also ihr wisst, worauf ich hinaus möchte, gerade so, was aus meiner Profession so ist, interne Reporting, die Automatisierung, explorative Datenanalyse, so was CFOs halt so geil finden.
Mhm. Also ich glaube, vielleicht nochmal einen Schritt zurück erstmal. Was kannst du durch so eine Plattform überhaupt erreichen? Du kannst erstmal erreichen, dass du viel mehr Daten in einer granularen Ebene verarbeitest. Also ein CFO, was wir jetzt klassisch auch im Manufacturing-Bereich haben, Artikelkostenkalkulationen. Also wie viel kostet mich eigentlich ein Produkt in der Herstellung? Wie teuer kann ich es denn verkaufen und so? Das hast du ja bisher vielleicht auf einer Auftragsebene irgendwie getrackt. Kannst dir den Kosten irgendwie über den Daumen gepeilt damit ausrechnen, was tatsächlich immer noch sehr vielen Unternehmen fehlt, ist wirklich auf einer Einzelteilebene. Also dieses Teil mit irgendwie mit einem Ausschuss, wie viel muss ich denn wegschmeißen und so weiter. Also wirklich auf einer sehr granularen Ebene, diese Daten kann ich auf einmal verarbeiten und in der gleichen Plattform verarbeiten wie vielleicht aggregierte Finanzdaten. Das heißt, du schaffst sie erstmal durch eine breitere Datenbasis die Möglichkeit, dort deutlich granularer zu steuern und entsprechend dann unsere Use Cases umzusetzen. Und das vielleicht nicht nur auf strukturierten Daten, sondern das kannst du auch sagen, ich importiere mir die Bilder und erkenne daher, ob es ein Teil gut oder schlecht ist, wie auch immer. Also wirklich eine deutlich breitere Basis. Use Cases darauf, Automatisierung ist, denke ich, hast du schon als gutes Stichpunkt genannt. Also wie kriege ich überhaupt die Daten wieder zurück, meine Prozesse? Also wie kann ich automatisiert Entscheidungen treffen, um danach zu steuern? Das sei jetzt irgendwie in der Produktionsplanung, im Logistikumfeld teilweise mit Schichtplanung, Auslastung von verschiedenen Mitarbeitergruppen, extern und intern. Wie kann ich dort meine Forecasts optimieren, um dann entsprechend auch die Lieferfähigkeit zu ermöglichen, in anderen Bereichen, wie Chemieproduktion hast du gewisse Vorgaben, die du erfüllen musst. Das heißt so Traceability-mäßig, ich muss eine Transparenz schaffen, wann habe ich welche Sachen verarbeitet, wo liegen die gerade, sind die Prüfungen, haben sie stattgefunden. Also dieser Schritt weg von dem einfachen Reporting, ich kann mal draufschauen, wie es gerade läuft und damit steuern, hin zu einer, ich binde diese Ergebnisse direkt wieder in die Prozesse mit ein, sei das jetzt irgendwie deterministisch mit irgendwelchen Regeln oder eben dann AI-basiert, wo du dann wirklich eine Intelligenz auch mit reinhängst in die Prozesse.
Jetzt habe ich hier, ja, sage ich mal, sehr viele Hörer und Hörerinnen, die im SAP-Stack bei sich haben. Dann habe ich hier ja oft die SAP zu Gast und wir sind ja auch bei denen selber oft zu Gast und so. Das sind ja ganz nette, liebe Menschen. Und da habe ich mich aber mal gefragt, als dann die BDC von der SAP angekündigt wurde, war es auch so, hey, wir machen jetzt auch Databricks. Wie kann es sein, dass eine SAP, was ja auch jetzt nicht der kleinste Laden etc. ist, so stark und prominent aus eurer Sicht, das ist völlig persönliche Sicht, jetzt Einschätzung von euch beiden, warum, ne, setzen die jetzt so krass auf Databricks und sagen, es gibt so eine Partnerschaft etc.? Ist das marktgetrieben oder ist das strategiegetrieben im Sinne von Schuster, bleib bei deinen Leisten? Also ich würde halt so als CFO vielleicht mich fragen haben, wieso, wir haben doch SAP oder soll ich mit PDC, soll jetzt auch um was gehen? Warum kommt denn jetzt diese prominent, diese Komponente Databricks dazu?
Ich denke mal, es ist strategiegetrieben. Also wir haben einen Beispielkunde, den ich gerade im Kopf habe, tatsächlich ein Kunde, wo Lukas und ich beide unterwegs waren. Die haben bisher eine reine SAP-Landschaft gehabt für alle ihr Reporting, die Unternehmenssteuerung, ist einmal im operativen Stack von vorne bis hinten SAP im Einsatz, dann aber auch im BI-Stack, die SAC für die Planung, die Datasphere für die Aufbereitung und so weiter. Und die haben jetzt nach und nach die Herausforderung, mehr und mehr Fachbereiche wollen andere Arten von Datenquellen integrieren. Das ist einmal deren MES-System, das heißt, wann wurden Aufträge gefertigt. Das ist deren Marktforschungstool zum Beispiel, aber auch mit einer großen Anzahl an Daten. Und jetzt war die Frage, möchte ich das alles innerhalb von SAP machen oder muss ich irgendeine Art von Vorbereitung haben, um die Vielzahl an Datenquellen, die unterschiedlichen Arten von Quellen vorzubereiten, um dann das erst zusammenzuführen. Und da war es tatsächlich so, dass das für SAP auch eine Möglichkeit war, den Kunden erstmal mit im Stack zu halten. Das heißt, der Kunde ist weiterhin committed zu SAP, bekommt trotzdem die Möglichkeiten, neue Use Cases mit reinzubringen. Das heißt, die Daten sind früher oder später in die Datasphere rübergeflossen. Finale Aufbereitung der Datasphere, Reporting klassisch, die Kunden kennen ihre Zugriffsstellen, also die Fachbereiche kennen die Zugriffsstellen und mussten sich jetzt nicht umgewöhnen, sondern kriegen von heute auf morgen deutlich tieferen Einblick in die Daten rein. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es auch mit einem Punkt von SAP, wo sie sagen, sie müssen sich öffnen, weil die Alternative wäre, wenn ich das nicht hinbekomme, dieses Zusammenspiel in den zwei Welten, dass ich dann früher oder später komplett mich irgendwie neu orientiere. Somit kann ich dort neue Use Cases realisieren. Und was ich auch habe, ist ja, dass es gibt ein bisschen Unterschied. Einmal, ich bringe Daten von SAP nach Databricks oder umgekehrt, das wird leichter durch die Partnerschaft, aber auch ich kann innerhalb von SAP Databricks-Komponenten nutzen, um dort direkt integriert in meine Prozesse etwas zu ermöglichen. Das heißt, auch dort, glaube ich, setzt SAP, die schon lange mit Databricks zusammenarbeiten, darauf zu sagen, ich bin top in dem Thema Prozesse, aber im Thema vielleicht gerade AI-Integration, Open-Source-Technologien mit reinzubringen, gibt es da jemanden, der macht das deutlich umfangreicher und schon länger als wir. Und ich schaffe jetzt hier eine Möglichkeit, sehr einfach einen Prozess, der eigentlich zu 90%, was sie durch SAP schon definiert ist, irgendwo zwischendrin nochmal Intelligenz reinzuhängen und zu ergänzen. Also auch dort eher zu sagen, ich schaue das, was meinen Kunden fehlt, biete ich ihn lieber jetzt offen an und öffne mich damit ein bisschen, als ich riskiere, dass das komplette Prozess früher oder später eigentlich abwandert und vielleicht irgendwo external gebaut wird.
Jetzt habe ich noch mal eine folgende Aufgabe für euch hier am Ende. Ich stand bei euch, habe ich vorhin erzählt, bei der World of Data, ne? Und da haben die mich gequält und ich musste innerhalb von 60 Sekunden zu komplexe Fragestellungen, musste ich das runterbrechen. So, da wurde ich da also dann gequält. kurz wichtig, also ich packe euch mal den Link rein, die World of Data ist am 11. Juni wieder in München. So, da ist das Wetter meistens gut, kommt da mal vorbei. Die Location, abartig, ihr macht euch keine Vorstellung. Liebeleien, die ihr da drin habt, von kleinen Herzchen, von guter Stimmung. Es gibt einen Pullover, der Pullover, ich verrate mal kurz ein Geheimnis, ich schmeiße immer diese Werbepullover normalerweise weg und sage immer zwar danke und dann schmeiße ich die immer weg. Ich weiß, es ist schlimm und so weiter. Den habe ich, weil er qualitativ so hochwertig ist und so eine exorbitante Farbe hat. Und ich habe tatsächlich auch dieses Herz, das hängt bei mir im Homeoffice, das kann ich euch jetzt gerade zeigen, habe ich auch noch. Und ich habe auch noch Socken. So, wenn das nicht genug ist, es wird auf jeden Fall so sein, natürlich wird Databricks auch Thema sein auf dieser Konferenz. Ne? Guckt euch das bitte alles an. Da sind echt gute Speaker. Und was ich so toll finde, ist, es sind sehr gute Kundenvorträge. Und das hast du nicht immer. Also oft sind es bei mir so, muss ich ehrlich gestehen, wenn ich auf der Konferenz bin und es sind Kundenvorträge, die sind dann immer mit so einem Berater, so eine Werbeveranstaltung. Ihr habt das gar nicht nötig, es ist eure Veranstaltung, die Leute reden da sehr frei, sehr ehrlich, sehr cool, sehr auch so nach dem Motto, ey, die stehen auf einer Bühne, feiern das mit euch, aber es ist nicht diese klassische ätzende Kunde-Werbeveranstaltung, die Beratung ist so toll. Dennoch habe ich diese Aufgabe jetzt quasi für euch nochmal mitgebracht. Da könnt also vielleicht Lukas erstmal an dich und danach nochmal an Sven, da hat er natürlich jetzt einen Vorteil. Also ich gebe dir jetzt ein Post-it beispielsweise, ne? Und da heißt es jetzt, hör mal zu, ich gehe jetzt morgen zum Kunden und dem soll ich jetzt kurz mal erklären, was Databricks ist, ne? Was schreibst du mir auf dieses Post-it, damit ich da irgendwie im Vertriebstermin vielleicht überlebe, wenn ich Databricks an den Mann bringen soll oder an die Frau?
Ja, das ist natürlich für dich gar kein Problem, weil du uns ja gut zugehört hast in der letzten halben Stunde. Ich würde hier auf Databricks draufschreiben, Databricks ist eine AI-BI-Plattform, die dir hilft, deine AI- und BI-Use-Cases mit einem sinnvollen Tooling umzusetzen. Also bei Databricks bekommst du alles, was du brauchst, um dein Team zu enablen, das umzusetzen, was am Ende mit Daten Wert bei dir generiert. Also wenn du eine datengetriebene Strategie fahren möchtest, das macht viel Sinn, denn am Ende geht es uns immer um was datengetrieben ist, dann solltest du mit Databricks unterwegs sein.
Na gut, Lukas hat mir eine Karteikarte mitgegeben, ist aber fair, ist in Ordnung. Sven versucht es nochmal mit dem Post-it.
Databricks ist eine Plattform für die verschiedensten Personas im Unternehmen, die wirklich zusammengebracht werden und gemeinsam den gleichen Daten arbeiten und daraus Nutzen generieren.
Perfekt. So, wenn ihr wollt und habt es jetzt gehört und wir haben ja so einen Überflug gemacht im Sinne von, damit auch ich das verstehe, damit vielleicht der ein oder andere es versteht, wenn ihr da in den Deep Dive wollt, ihr habt es ja gemerkt, ab und zu haben Lukas und Sven sich schon mal noch mal kurz zusammengerissen und das noch ein bisschen einfacher erklärt, die wollten schon viel tiefer rein. Wenn ihr euch das wollt, dann schreibt uns einfach mal in die Kommentare, kriegen wir bestimmt hin, machen wir dann hier nochmal, machen wir Deep Dive oder connectet euch bei LinkedIn einfach mit den beiden. Schreibt sie gerne an, fragt sie, ihr habt glaube ich gemerkt, die sind sehr umgänglich, die sind sehr natürlich, mit denen könnt ihr reden. Mir bleibt also auch nur zu sagen, lieben, lieben Dank, dass ihr da wart, aber wie das gute alte Tradition ist in diesem Podcast, habt ihr die letzten Worte. Ihr könnt sagen und tun und lassen, was ihr wollt. Das Einzige, was ihr nicht sagen dürft, ist, Andreas, lieben Dank für die Einladung. Ansonsten gebe ich euch jetzt die letzten Worte. Danke, dass ihr da wart. Für mich war das Gespräch fantastisch, sehr aufschlussreich. Danke, dass ihr euch bereit erklärt habt, das zu machen. Und wir starten mit Lukas und dann hat Sven die allerletzten Worte und ich sage in dem Sinne tschüss.
Ja, vielen Dank für die Einladung. ich möchte für die Einladung was zu sagen, nicht für die Einladung in den Podcast. Ich glaube, ich möchte die Gelegenheit nutzen, zum Mut aufzurufen. Das gilt zum einen über alles, was wir gerade gesprochen haben. Ich habe das Gefühl, im Bereich AI gerade gibt es oft eine zögerliche Herangehensweise und ich habe das Gefühl, dass wir uns da eine ganze Menge Mehrwert durch die Lappen gehen lassen. Deshalb, da möchte ich zum Mut aufrufen und auch allgemein, finde ich, ist das ein guter Aufruf für alle, die zuhören, mutig sein und Dinge angehen.
Meine Worte, gut, wir starten jetzt in 2026 rein. Ich bin mir sicher, auch Databricks wird das Tempo weiter halten. Das heißt, es wird weiter sehr viel für uns neue Projekte geben. Wir müssen schauen, dass wir Schritt halten können mit den ganzen Features, die rauskommen. Und dafür brauchen wir vor allem auch neue Leute. Das heißt, ich hatte es vorhin schon mal am Anfang gesagt, wir sind irgendwie von 5 bis 10 auf 80 Leute mit Databricks-Projekterfahrung die letzten 4 Jahre gewachsen. Das wird sicher so weitergehen. Das heißt, wenn ihr jetzt ein bisschen Interesse gewonnen habt, wie Andreas schon sagt, schreibt mich gerne auf LinkedIn auch an, wenn ihr dabei sein wollt, gerne auch bei Petition einzusteigen. Schreibt mich an, schaut auf unsere Website, kontaktiert uns darüber. Wir brauchen immer gute Leute. Wir haben einiges vor. Es wird viel passieren und es wird nicht langweilig werden.
Tschüss.
Tschüss.